16, Vers 6 bis 15. Da geht es um die Missionsreise des Apostel Paulus, die zweite Reise. Und ab Vers 6 beginnt mit Sie, das sind also der Apostel Paulus und seine Mitarbeiter. Sie zogen aber durch Phrygien und das Land Galatien, da ihnen vom Heiligen Geist verwehrt wurde, das Wort zu predigen in der Provinz Asien. Als sie aber nach Mysien gekommen waren, versuchten sie nach Bithynien zu reisen, doch der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu. Da zogen sie durch Mysien und kamen hinab nach Troas. Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht, ein Mann aus Mazedonien stand da und bat ihn, komm herüber und hilf uns. Komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir zugleich nach Mazedonien zu reisen, gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Da fuhren wir von Troas ab und kamen geradewegs nach Samothrake, am nächsten Tag nach Neapolis. Und von da nach Philippi, das ist eine Stadt des ersten Bezirks von Mazedonien, eine römische Kolonie. Wir blieben einige Tage in der Stadt. Am Sabbattag gingen wir hinaus vor die Stadt an den Fluss, wo wir dachten, dass man zu beten pflegte, und setzten uns und redeten mit den Frauen, die dort zusammenkamen. Und eine gottesfürchtige Frau mit Namen Lydia, eine Purpurhändlerin aus der Stadt Thyatira, hörte zu. Der tat der Herr das Herz auf, dass sie Acht hatte, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber mit ihrem Hause getauft war, bat sie uns und sprach, wenn ihr anerkennt, dass ich an den Herrn glaube, so kommt in mein Haus und bleibt da. Und sie nötigte uns, oder wie es in einer anderen Übersetzung heißt, sie ließ nicht locker. Ja, Herr, deine Schafe hören deine Stimme und wir folgen dir und du gibst uns das ewige Leben. Gib uns jetzt Ohren, die hören, wie Jünger hören, dass wir gestärkt werden, dass wir uns aber, obwohl es uns manchmal nicht so gut gefällt, auch korrigieren lassen von dir, aber dass wir auf jeden Fall dir nachfolgen. So gib, dass dein Wort auf guten Boden fällt, aufgeht und viel Frucht bringt in Geduld. Im Namen Jesu. Amen.
Amen.
Die Apostelgeschichte, ich glaube, ich habe es schon mal in einem anderen Zusammenhang gesagt, müsste man eigentlich Heilige Geistgeschichte nennen, weil der Heilige Geist der treibende Motor in der Apostelgeschichte ist. Ich hatte ja gerade diesen Abschnitt, den Predigttext, gelesen. Es gibt in der Apostelgeschichte eine Stelle, da schlägt das um in diese Wir-Erzählung und man nimmt an, dass der Evangelist Lukas mit bei den Mitarbeitern des Paulus mit dabei gewesen ist. Es wird ja berichtet, dass Lukas, der Arzt, mit dem Paulus zusammen unterwegs war. Und ich nehme mal an, dass der Lukas selber an diesen Geschehnissen beteiligt war. Aber das Eigentliche in der Apostelgeschichte ist nicht Paulus, auch nicht Lukas oder die anderen Apostel, sondern wirklich der Heilige Geist. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 gibt Lukas eine Gliederung der Apostelgeschichte, genau genommen eigentlich Jesus selbst. Er sagt, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Die Apostelgeschichte geht los in Jerusalem, dann geht es weiter in Judäa, das ist das Land um Jerusalem herum, Samarien, das liegt im Norden, und bis an die Enden der Erde. Und wo endet die Apostelgeschichte? Das ist auch kein Zufall, in Rom. Das war damals die Hauptstadt des römischen Imperiums. Und von dort aus ist es dann ja auch weiter in die ganze Welt gegangen, übrigens auch hier in unsere Breiten, die ja auch zum römischen Imperium gehörten. So, und jetzt könnte man ja denken, das ist der Auftrag des Herrn, bringt das Evangelium von Jerusalem bis an die Enden der Erde. Und jetzt hätten Menschen Pläne entwickelt. Welche Pläne wären das gewesen? Also ich könnte mir vorstellen, die Apostel setzen sich zusammen und dann sagen sie, Judäa und Samaria, da könnten wir doch eigentlich den Stephanus aussenden. Das ist ein bewährter Mann, der kann auch organisieren, er machte ja viele Dinge. Er predigt auch gut. Also nehmen wir den Stephanus und dann soll der Gemeinden gründen im Umland. Und die müssen sich erstmal festigen. Und von dort aus können wir dann weitergehen in die umliegenden Länder, Kleinasien, Griechenland, bis an die Enden der Erde. Aber ein Problem müssen wir vorher noch beseitigen. Das ist nämlich ein junger Mann namens Saulus. Der hat ja vor, die Gemeinde vollständig auszurotten. Haben wir vielleicht einige einflussreiche Leute in unseren Reihen, die beim römischen Statthalter mal vorsprechen könnten, dass dem irgendwie das Handwerk gelegt wird? Denn wenn solche Fanatiker unterwegs sind, religiöse Fanatiker, IS gab es damals noch nicht, aber die jüdischen Fanatiker waren auch nicht besser. Der Paulus wollte die Gemeinde bis in das letzte Glied hinein auslöschen. Und dann können wir weiter missionieren. So, und was macht Gott? Er nimmt einen Rotstift, streicht das durch. Zunächst mal dadurch, dass der Stephanus, im Kapitel 7 wird das berichtet, gesteinigt wird. Da fällt einer der besten Leute der Urgemeinde weg. Wir lesen aber weiter, dass diese Steinigung eine Verfolgung auslöste und Christen von Jerusalem ins Umland und nach Samaria gekommen sind und haben dort Gemeinden gegründet und missioniert. Und bei der Steinigung des Stephanus stand der Saulus dabei, den man ja weghaben wollte, vor dem man Angst gehabt hat. Und genau diesen Saulus, den erwählt sich Gott, um das Evangelium an die Enden der Erde, das heißt in die Heidenwelt, hineinzutragen. Ich bin sicher, dass es in der Urgemeinde, wenn wir das den ersten Christen erzählt hätten, die hätten den Kopf geschüttelt und hätten gesagt, ihr träumt. Aber wir lesen es in der Apostelgeschichte, dass es so ist. Der Heilige Geist macht Programm und er durchkreuzt immer wieder auch unsere Pläne. Vielleicht um mal einen Vergleich zu kriegen. Die Tatsache, dass der Apostel Paulus nicht nur Christ geworden ist, sondern das auserwählte Werkzeug Gottes zur Missionierung der Heidenwelt, das wäre, als würde der Chef von IS sich bekehren. Und nicht nur das, sondern er würde von Gott den Auftrag bekommen, das Evangelium in der muslimischen Welt mit großer Vollmacht zu verkündigen. So könnten wir uns das vorstellen. Und für Gott ist nichts unmöglich. Ich denke, wir sollten immer wieder auf Überraschungen gefasst sein. Also der Heilige Geist und damit Gott selbst macht Programm. So heißt die Predigt auch, der Herr macht Programm. Und jetzt wollen wir einmal in diese Geschichte hinein sehen, wie macht er Programm? Erstens, indem er Türen zuschließt. Zwei Türen gehen zu. Interessanterweise wird hier gar nicht erwähnt, wie diese Türen zugegangen sind. Es heißt nur, dass sie da in Kleinasien, das der heutigen Türkei, herumzogen. Und dann heißt es zweimal, es wurde ihnen verwehrt, einmal im Vers 6 vom Heiligen Geist, verwehrt, das Wort zu predigen. Und im Vers 7 heißt es, der Geist Jesu, das ist der Heilige Geist, ließ es nicht zu, dass sie dort missionierten und das Evangelium verkündigten. Und das ist doch merkwürdig. Ich sage, wenn wir uns mit göttlichen Dingen beschäftigen, ist es eigentlich dauernd merkwürdig. Aber das ist doch merkwürdig, dass der Heilige Geist Missionaren verwehrt, das Wort Gottes zu predigen. Wir würden sagen, der Teufel verwehrt ihnen in Asien das Wort zu predigen. Und bei Paulus gibt es ja auch Stellen, wo es ganz deutlich heißt, dass der Satan tatsächlich Paulus immer mal wieder hindern wollte, das Evangelium zu predigen. Aber hier ist es nicht der Teufel, sondern der Heilige Geist. Also Gott selbst wehrt die Verkündigung des Evangeliums. Das ist doch merkwürdig, aber es ist so. Es gibt auch verschlossene Türen zur Predigt des Evangeliums. Ich sage mal so, dass die Verkündigung des Evangeliums geschieht nicht nach dem Gießkannenprinzip. Die Gießkanne, die schüttet ja nach allen Seiten Wasser und dann gießt man und hofft, dass genügend Wasser auch dahin fließt, wo die Pflanzen stehen. Oder ein bisschen ein militärischer Vergleich, mit einer Schrotflinte schießen. Wenn du ein Ziel treffen willst, kannst du mit der Schrotflinte draufschießen und kannst sicher sein, ein paar Schrotkugeln kommen bestimmt an. Aber das ist nicht die Art und Weise, wie das Evangelium verkündigt wird, sondern der Heilige Geist führte ganz gezielt die Apostel dahin, wo er sie haben wollte. Und das ist, glaube ich, etwas ganz Wichtiges, auch für unsere Zeit. Eine Not sehen ist noch kein göttlicher Auftrag. Die Aufträge kommen vom Heiligen Geist und nicht von der Not. Ich kann es nochmal mit anderen Worten sagen. Wir predigen nicht, weil so viele Menschen verloren gehen, sondern wir predigen, weil Jesus uns den Auftrag gegeben hat, verkündigt das Evangelium. Und ich glaube, dass viel ausgebrannt sein, Burnout heißt es, man könnte es auch sagen, Erschöpfungsdepression, kommt daher, dass man sich verpulvert in guten Dingen, die man tun will, mit guter Absicht, aber ohne göttlichen Auftrag. Im Römer 12, Vers 3 heißt es, schreibt der Apostel Paulus, dass Gott jedem von uns sein Maß gegeben hat. Da steht das griechische Wort Metron, ein Metrum. Es soll jeder von uns sich nicht mehr halten, als es gebührt, sondern dass er maßvoll von sich halte, ein jeder, wie Gott das Maß ausgeteilt hat. Das heißt, jeder von uns hat sein Maß. Ich dachte früher immer, ja mittlerweile auch schon fast ja, 30 Jahre Christ, kaum zu glauben. Nächstes Jahr habe ich 30-jährigen Geburtstag, was geistliche Geburtstag angeht. Früher dachte ich, ich muss immer von Jesus quatschen und habe gar nicht gemerkt, dass ich Leute auch zugequatscht habe. Mit guten Dingen. Und irgendwann ziehen sich dann auch Leute zurück, die sagen, mit dem kann man ja gar nicht mehr vernünftig reden. Der hört überhaupt nicht mehr zu. Der predigt einem gleich voll. So war das. Mittlerweile habe ich gelernt, der Herr öffnet Türen. Der Herr gibt Aufträge. Und wenn ich irgendwo hingehe, wo ich weiß, dass da wenige oder vielleicht auch keine Christen sind, dann bete ich immer, Herr, zeige du mir, ob ich jetzt mit jemandem reden soll oder nicht. Und seit ich das mache, erlebe ich, dass die Menschen von selber anfangen zu fragen. Und dann musst du auch reden. Dann wäre es Sünde, nicht zu reden. Aber wir müssen nicht allen und jeden irgendwas erzählen. Neulich saßen wir beim Mittagessen zusammen bei einem Ausflug. Wir haben vorher eine Kirche besichtigt, das hieß die Kirche zur heiligen Dreifaltigkeit. Dann fragte mich jemand beim Mittagessen, sag mal, was ist das eigentlich, die heilige Dreifaltigkeit? Und dann war eine Tür auf, mal was von Jesus zu erzählen. Ob er es verstanden hat, weiß ich nicht. Aber der Herr öffnet Türen. Deshalb öffnet die Türen nicht mit Gewalt. Der Herr macht nicht überall die Türen auf, sondern bete darauf, dass der Herr selbst dir zeigt, hier ist die Tür offen und dann rede. Und das erleben Sie, das ist der zweite Punkt, es gehen nicht nur Türen zu in Kleinasien, sondern es gehen dann auch Türen auf. Und zwar ein klarer Ruf nach Europa. Ich finde das ehrlich gesagt ein bisschen unheimlich, diese Geschichte. Bei Nacht kommt irgendeine Erscheinung, da steht ein Mann, wie auch immer, und wer auch immer das gewesen ist, es wird nicht gesagt, darum sage ich auch nichts dazu, aber ein deutlicher Ruf, komm nach Mazedonien, das heißt nach Europa. Hätten sie ihre Kraft verpulvert in Kleinasien, vielleicht wäre das Evangelium nie oder nie so früh und so deutlich nach Europa gekommen. Man könnte sagen, hier geschieht ein kleiner Schritt, aber der die Welt verändert hat. Mehr noch als die Mondlandung. Gott macht Geschichte mit kleinen, unbedeutenden Leuten. Paulus hatte keine Armee. Paulus hatte keine Vollmachtsbriefe vom römischen Statthalter. Er war auch nicht im Auftrag des Kaisers unterwegs. Eigentlich hatte Paulus gar nichts, aber er hatte das Evangelium und den Auftrag des Herrn. Und dann geschahen Wunder über Wunder. In meiner Bibellese stieß ich kürzlich auf einen Vers, den ich schon oft gelesen habe, aber offenbar auch immer wieder überlesen. In Epheser 1, Vers 20 steht, dass in uns, also Paulus betet, dass Gott uns die Augen des Herzens öffnet, dass wir erkennen, welche Kraft in uns wirksam ist. Und jetzt haltet euch fest, die Kraft, die im Christen und in der Gemeinde wirksam ist, ist die Kraft, mit der Gott Jesus von den Toten auferweckt hat. Und dann heißt es, durch diese Kraft hat er Jesus von den Toten, der Vater Jesus von den Toten auferweckt und einen der Rechten im Himmel über alle Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst einen Namen hat, also Jesus in die Königsherrschaft eingesetzt. Und ich hätte jetzt gesagt, und das wird dann sein, wenn Jesus wiederkommt, dann wird er seine Königsherrschaft ausüben. Und hier steht es genau umgekehrt. In dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Das heißt doch mit anderen Worten, dass Jesus jetzt in dieser Welt König und Herr über das Weltall ist. Natürlich stellen sich die Fragen sofort, wenn Jesus der Herr über die Welt ist, warum sieht es dann so aus? Ich glaube, das liegt daran, und das hängt dann mit der Wiederkunft zusammen, dass mit der Wiederkunft Jesu und allem, was damit zusammenhängt, diese Herrschaft sichtbar wird. Und für alle, wir haben vorhin an der Schrift, wir haben es gar nicht abgesprochen, dann werden alle Zungen bekennen, auch die Atheisten, auch IS-Mitglieder, die jetzt sagen, Jesus ist nicht der Herr, die werden alle Zungen werden bekennen und alle Knie sich beugen, dass Jesus Christus der Herr ist. Jesus ist jetzt schon der Herr. Und das sollen wir auch mal festhalten. Und auch wenn wir die Nachrichten angucken und so weiter, viele Christen, die sind so ängstlich und wir neigen dann zum Unglauben und sagen, Gott hat die Kontrolle verloren. Er hat sie nicht verloren. Aber wir sehen, wir sind begrenzt mit unserem Fassungsvermögen im Gehirn. Wir sehen es nicht, was die Wege Gottes sind. Manchmal, wie Bismarck das, glaube ich, gesagt hat, sieht man den Mantel Gottes in der Geschichte vorbeirauschen. Wir haben das gesehen bei der Wiedervereinigung. Wir hatten am 3. Oktober einen wunderbaren Gottesdienst auf dem Römerberg. Es waren Tausende von Leuten da. Wir waren mit der Feuerwehr auch da. Und die mussten das alle auch mit ansehen und anhören. Und der Pfarrer Eppelmann aus Dresden, später Leipzig, hat gepredigt. Und das, was ich auch gar nicht so wusste, ist, dass diese Montagsdemonstrationen, die die Wende herbeigeführt haben, ihren Wurzel hatten in Gebetsversammlungen, die Montagsgebete. Und dieser Pfarrer hat Zeugnis abgelegt. Hier geht die Tür nach Europa auf. Gott macht Programm. Während in Rom der verrückte Kaiser Nero seine Herrschaft ausübte oder auch nicht ausübte und auch denkt, das geht ja alles kreuz und quer, macht Gott im verborgenen Programm. Paulus und seine Mitarbeiter landen in Philippi. Jetzt geht Paulus durch diese Koloniestadt. Er sagt ja das Evangelium zuerst den Juden. Er sucht eine Synagoge, findet keine. Und dann geht er an den Fluss und redet mit den Frauen. Jetzt kann man fragen, über was hat er mit ihnen gesprochen? Ich sage mal, über Politik. Ich hatte das schon mal gesagt, Politik ist wichtig. Man regt sich auch schnell auf. Aber es gibt auch noch Wichtigeres als Politik. Gott sei Dank. Ich sage nicht, dass es unwichtig ist. Und ich hoffe, dass wir auch viel beten für Politiker, die jetzt Entscheidungen treffen müssen, die nicht einfach sind. Aber es gibt Wichtigeres als Politik oder das Wetter. Paulus merkt, jetzt ist die Tür auf. Und jetzt redet er mit diesen Frauen über Jesus. Übrigens diese Stelle, alle Zungen werden sich bekennen und alle Knie sich beugen, geht ja zurück auf eine Stelle im Jesaja Kapitel 45, Vers 23. Da sagt Gott, mir sollen alle Knie sich beugen und alle Zungen bekennen und sagen, dem Herrn habe ich Gerechtigkeit und Stärke. Ein Vers vorher steht, wendet euch zu mir. So werdet ihr gerettet aller Welt enden, denn ich bin Gott und sonst keiner mehr. Und vielleicht erinnern wir noch Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ihr werdet meine Zeugen sein in der Kraft des Heiligen Geistes in Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an die Enden der Welt. Die Prophetie vom Propheten Jesaja 700 Jahre vor Christus findet jetzt ihre Erfüllung. Paulus predigt in Europa. Und dann redet er über Jesus, wendet euch zu mir. Ich bin sicher, dass Paulus vom gekreuzigten und auferstandenen Herrn geredet hat und dann eingeladen hat, kommt zu Jesus. Und dann hörte die Lydia zu. und der Herr tat ihr Herz auf. Und das ist das Schönste, was passieren kann, wenn Gott selbst Herzen auftut. Und das Herz ist ein Wort, manch in anderen Stellen heißt es der Geist des Menschen. Das ist wie im Tempel das Allerheiligste, wo die Begegnung mit Gott stattfindet. So ist im Herzen des Menschen die Begegnung mit dem Herrn, die Gottesbeziehung wird hier gelebt, die Wohnung Gottes in uns. Paulus sagt, wir sind, wenn wir Jesus im Herzen haben, ein Tempel des Heiligen Geistes. Und auch hier erleben wir wieder wunderbare Entspannung. Und ich möchte euch auch ein bisschen entspannen mit der Predigt. Wir sind auch, wenn der Herr uns sagt, predige jetzt, gib Zeugnis. Wenn er sagt, jetzt ist es Zeit, auch mal zu reden. Man fragt sich ja manchmal hinterher, hättest du es vielleicht noch ein bisschen anders sagen können? Ich habe vorhin das gebracht mit der Dreifaltigkeit. Ich habe gesagt, so genau, also wie das jetzt genau ist, weiß ich auch nicht. Aber ich weiß, dass Gott Vater, Sohn, Heiliger Geist ist, dass der Vater den Sohn gesandt hat, dass wir durch Jesus Gemeinschaft mit dem Vater haben können. Naja, ich dachte hinterher, vielleicht hättest du es noch ein bisschen noch anders sagen können. Aber das Tröstliche ist, der Herr nimmt dann auch unsere schwachen Worte und gebraucht sie und dann tut er Herzen auf, wie damals bei Maria. Sie bewegte alle diese Worte in ihrem Herzen. Und dann öffnet sich mit der Herzenstür übrigens auch Haustüren. Sie ließ nicht locker, sie hat dann die Apostel in ihr Haus eingeladen. Es hat sich sofort ihr Leben verändert. Ich kann da jetzt gar nicht auf Zeitgründen gar nicht eingehen. Das Mann ist sicherlich eine sehr reiche Frau, denn Purpur war ein sehr und ist auch heute noch ein sehr, sehr teurer Farbstoff. Der Herr macht Programm, indem er Türen schließt. Und dann sollten wir auch nicht versuchen, die gewaltsam aufzumachen. Und wir können uns viel Stress sparen, wenn wir diese Türen dann auch zulassen. Wir sind nicht verantwortlich für alles Leiden dieser Welt, auch wenn es noch so drängend ist. Aber was der Herr dann aufmacht und uns gibt, das dürfen wir auch tun und darauf vertrauen, dass er uns auch die Kraft gibt, seine Aufträge auszuführen. Und vielleicht ist unsere Zeit so hektisch und ich erlebe unsere Gesellschaft zunehmend auch hysterisch. Man muss ja nun mal in Internetforen gehen. Und das Traurigste ist, dass auch Christen sich an dieser Hysterie beteiligen. Hysterie steht nicht bei den Früchten des Geistes. Da steht Liebe, Frieden, Freude und so weiter. In der Hysterie unserer Zeit merken wir oft von den Aufträgen Gottes nichts. Und dann versündigen wir uns, indem wir das nicht tun, was der Herr von uns getan haben will. Ein Einkehrhaus, ich sah kürzlich einen Bericht, da kommen gestresste Christen an, die im Geschäftsleben zerrieben sind. Und dann sagte der Leiter, wenn die ankommen, setze ich die erstmal ins Wasser und lass die mal eine Stunde ins Wasser reingucken. Da ist ein Teich. Und dann werden die schon ein bisschen ruhiger und dann können wir anfangen. Oder ich will es nochmal mit einem wunderbaren Bild und damit auch die Predigt schließen. Ein alter Seemann gab diesen Tipp. Es ist so, dass Wanderer im Wattenmeer manchmal in lebensgefährliche Situationen kommen, besonders dann, wenn sie nicht geübt sind in diesem Gelände, nämlich wenn sie ins Wattenmeer rauslaufen, also das Meer hat sich zurückgezogen durch die Ebbe, und dann geraten sie in eine Nebelbank. Und durch diesen Nebel eingenebelt, kann es sehr schnell vorkommen, dass man in Panik gerät. Und in Panik und Hysterie macht der Mensch, und das müssen wir ja auch aus anderen Zusammenhängen, so ziemlich alles falsch, was er falsch machen kann. Vielleicht können wir das sagen mit unserer Zeit, wir sind auch gerade im Nebel. Wenn ich ehrlich sein soll, ich weiß auch keine Antworten auf die ganzen Fragen. Man hat ja den Eindruck, überall brennt und die gemütlichen Zeiten werden auch vorbei sein. Da hat man den Eindruck, man ist im Nebel, aber wir sind Gemeinde Jesu. Herr, was sollen wir denn jetzt tun? Und dieser Seemann sagt, keine Panik kriegen, keine hysterisches Gerenne, dann rennt ihr in euren Tod, wenn ihr Pech habt, nämlich genau ins Meer rein. bleibt ganz ruhig stehen und dann wartet, bis das Meer zurückkommt und dann spürt und guckt, in welche Richtung fließt das Wasser. Und in diese Richtung geh. So haben es die Apostel gemacht. Sie haben gewartet, bis das Wasser, wir können ja sagen, das Wasser des Heiligen Geistes, in eine bestimmte Richtung geflossen ist. Und dann sind sie gegangen. Und das war sicherlich das Geheimnis des großen Segens, der von den Aposteln und insbesondere dem Apostel Paulus ausging. Ich schließe mit einem Vers von Zinzendorf. Gottes Führung fordert Stille, wo auf Gottes Wort man lauscht. Sonst wird des ewigen Vaters Wille mit der eigenen Wahl vertauscht. Amen.